Deutschlandfunk. Sport.
Zwei Viertelfinals gab es gestern Abend. Im Abendspiel trafen Leipzig und Wolfsburg aufeinander. Der zweite gegen den Tabellendritten der Liga. Leipzig ist weiter im Halbfinale. Sven Herold.
RB Leipzig hieft sich verdient ins DFB-Pokal-Halbfinale, vor allem dank einer richtig starken zweiten Halbzeit gegen Wolfsburg. Nachdem 45 Minuten lang der VfL näher an der Führung war, unter anderem durch Weghorst einen Elfmeter vergab, ging es nach der Pause erstmal nur in Richtung Wolfsburger Kasten. Nach 63 Minuten die folgerichtige Führung durch Yusuf Paulsen, vorbereitet von Alexander Sørloth. Erst jetzt wurde Wolfsburg langsam besser, setzte mit Brekalo einen Ball ans Außennetz, kam dem Ausgleich zumindest nahe. Zwei Minuten vor Schluss war dann aber alles geklärt. Sørloth setzte sich robust im Zweikampf gegen Brooks durch. Sein Pass kam zu Forsberg, der noch am Wolfsburger Keeper scheiterte. Den Nachschuss brachte Hee-Chan Wang dann aber im Tor unter. Insgesamt ein starker Auftritt der Rasenballer, die damit zum zweiten Mal in der Clubgeschichte im DFB-Pokal-Halbfinale stehen.
Schon früher am Abend trafen zwei Teams aufeinander, die für das stehen, was den DFB-Pokal für viele Fans ausmacht. Sie sind als Außenseiter Überraschungsteams in diesem Viertelfinale gewesen. Regionalligist Rot-Weiß Essen war zuletzt Mitte der 90er Jahre soweit in diesem Wettbewerb gekommen. Den Traum vom Halbfinale erfüllte sich aber Gegner Holstein Kiel. Armin Lehmann.
Zum ersten Mal steht Zweitligist Holstein Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals. Am Ende war es ein souveräner 3:0-Sieg beim Viertligisten Rot-Weiß Essen. Ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit brachte die Störche auf die Siegerstraße. Zunächst ein umstrittener Elfmeter, den Mühling sicher verwandelte, und dann direkt das 2:0 durch Serra. In Durchgang 2 spielte Kiel defensiv souverän und erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende 3:0. Ein Riesenerfolg für die Kieler Störche, die ja den großen FC Bayern aus dem Pokal geworfen hatten. Für Rot-Weiß Essen endet das Märchen im Viertelfinale. Doch auch da hat sich der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet teuer verkauft.
Der 3. März wird in die Historie des Skispringens eingehen. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine Weltmeisterin von der Großschanze gekürt. Von diesem WM-Tag in Oberstdorf berichtet Michaela Sachenbacher.
Endlich genauso viele Wettkämpfe wie bei den Männern, aber bei der Premiere von der Großschanze waren die deutschen Springerinnen chancenlos. Beste war Juliane Seifert auf Rang 10. Enttäuscht war Katharina Althaus auf Platz 12. Die Oberstdorferin hätte auf ihrer Heimschanze gerne mehr gezeigt, hat die Anlage aber dennoch mit einem Lächeln verlassen, denn schließlich kann ihr den WM-Titel im Mixed niemand mehr nehmen. Überschattet wurde dieser Mittwoch vom Thema Corona. Halvor Egner-Granerüdt, der erfolgreichste Skispringer dieses Winters, ist positiv getestet worden. Für ihn ist die WM vorbei, genauso wie für das italienische Team, das wegen einiger Corona-Fälle geschlossen abgereist ist. Warum es zu den Infektionen gekommen ist, konnte auch Florian Stern, OK-Chef in Oberstdorf, nicht sagen.
Ja, es ist so, die absolute Sicherheit gibt es nicht, aber wir haben jetzt hier die unglaubliche Anzahl von 17.000 Tests bereits durchgeführt in den knapp 10 Tagen und wir haben bisher nur 9 positive herausgefunden dabei. Also man kann sagen, das Konzept funktioniert. Die wenigen werden rausgefiltert und so sind dann eigentlich der Rest, die restlichen sind dann sicher.
Die deutschen Langläufer hatten im Freistilrennen über 15 Kilometer auf bessere Ergebnisse gehofft. Beim norwegischen Dreifachtriumph war Jonas Dobler auf Rang 23 der Beste.
Der deutsche Sport will sich verstärkt darum bemühen, Großveranstaltungen in Deutschland auszurichten. Gestern stellten Vertreter des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Olympischen Sportbundes eine nationale Strategiesport-Großveranstaltung vor, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung des Sportausschusses des Deutschen Bundestags. Wolf-Sören Treusch hat zugehört.
Deutschland soll im Rennen um die Ausrichtung internationaler Titelkämpfe gestärkt werden und vor allem wieder Olympische und Paralympische Spiele ins Land holen. Das ist das Ziel der nationalen Strategie Sport-Großveranstaltungen. 103 Seiten umfasst das Papier, ein Gemeinschaftswerk des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Bundesinnenministeriums. Ja, Deutschland sei erfolgreich in der Akquise sportlich attraktiver Großevents, so der parlamentarische Staatssekretär des BMI Stefan Mayer, aber nichts sei so gut, dass es nicht verbessert werden könnte.
Gerade im Hinblick auf die jüngsten Tage, Stichwort Entscheidung des IOC in Sachen Brisbane, könnte man ja auch die Frage stellen, naja, wollt ihr eure nationale Strategie jetzt doch nicht einstampfen, nachdem es offenkundig mit den Olympischen Sommerspielen 2032 in Deutschland nichts werden wird? Auch hier meine Antwort. Gerade deshalb nicht, jetzt erst recht.
Um sich künftig für Olympia zu bewerben, sei es wichtig, eine Strategie in petto zu haben. Großbritannien, Beispiel London 2012, habe es vorgemacht, fügte der CSU-Mann hinzu. Kaveh Niromand, Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen im DOSB, nannte ein Beispiel.
Jedes Mal, wenn eine Bewerbung stattfindet, wird ein Organisationskomitee gebildet. Warum müssen wir das machen? Warum können wir das Know-how nicht aus einem Organisationskomitee abbilden in einer zentralen Stelle und dieses Know-how sowohl was Inhalte als auch möglicherweise auch Personen angeht? Warum können wir das nicht speichern, entwickeln und auf andere anwenden, auf andere Bewerbungen?
In der öffentlichen Anhörung des Sportausschusses meldeten sich jedoch auch kritische Stimmen zu Wort. Zum Beispiel Silvia Schenk von Transparency International. Das Papier sei viel zu schwammig formuliert bei wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Internationale Gremien seien hier schon viel weiter.
Wenn wir wirklich einmal ganz hochgreifen wollen und wir wollen einmal wieder Olympische Spiele und uns daran messen, das ist mein Anspruch, dann müssen wir wirklich eine richtige Strategie machen und ganz anders arbeiten und international auch dabei sein bei den Themen. Es gibt viele im deutschen Sport, die sitzen in Gremien und die haben keine Ahnung, was international läuft.
Ein Defizit, das auch die Autorinnen und Autoren des Strategiepapiers erkannt haben. Auf Seite 34 schreiben sie, deutsche Entscheidungsträgerinnen und Träger in eben diesen Gremien sollten, Zitat, besser qualifiziert werden. Wie genau, verraten sie noch nicht. Und wie sie das alles konkret umsetzen wollen, ebenso wenig.